Moin Sobi.
Moin Uli.
Sobi, wir müssen reden. Es ist viel passiert im Fußball. So einiges darüber müssen wir reden.
Ja. Ganz ruhig. Jetzt hol noch mal einen Moment Luft und machst noch mal einen Moment Pause. Weil zunächst mal haben wir einen hochinteressanten Gast, der uns viel Profundes über den nahenden Saisonstart der SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga erzählen kann, aber auch über seine eigene spannende Vita.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Ja, hallo, liebe Userinnen und User. Herzlich willkommen zum So Podcast, dem Sportpodcast der Landeszeitung für die Region Lüneburg. Begrüße euch herzlich zur 4. Folge. Und wenn ihr jetzt Uli vermisst, dann kann ich euch sagen, auf seinem Platz sitzt ein sehr, sehr interessanter Gast heute bei uns, den ich gleich vorstellen werde. Wenn ihr Uli zu sehr vermisst, ich kann euch sagen, er sitzt gerade 2 Räume weiter und versucht, Rammstein-Tickets noch nachzuordern. Nein, das tut er natürlich nicht. Also wir sind sehr gut befreundet, aber so weit reicht die Freundschaft dann offenbar doch nicht. Okay, aber er wird im Laufe dieses Podcasts noch zu hören sein. Er hat einen Kommentar zu RB Leipzig im Gepäck. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Freuen könnt ihr euch auch auf unseren Gast, den ich jetzt vorstellen möchte. Er ist einer der Volleyball-Experten Deutschlands. Das gilt für den Bereich Beachvolleyball genauso wie für die Halle. Er hatte eine beeindruckende Vita im Bereich Trainer. Ich nenne jetzt mal ein paar, die sind nicht alle chronologisch richtig wahrscheinlich. Zum Beispiel Assistenztrainer der deutschen Juniorennationalmannschaft, Cheftrainer des Volleyball International Frankfurt. In diese Zeit fällt ein WM-Silber für die von ihm betreuten Junioren. Weitere Trainerstationen waren zum Beispiel der 1. VC Hamburg als Nachfolgeverein des HSV im Bereich Volleyball. Dort kam der Gewinn des DVV-Pokals der Männer dazu. Der SC Norderstedt, Oststein BKSV. Aktuell ist er hauptberuflich Trainingswissenschaftler für die deutschen Beachvolleyballer und leitet an dem Olympiastützpunkt Hamburg im Bereich Beachvolleyball. Seit mittlerweile mehr als 11 Jahren sorgt er als sportlicher Leiter und Co-Trainer dafür, dass sich die SVG Lüneburg dahin entwickelt hat, wo sie sich hin entwickelt hat, nämlich in die erweiterte deutsche Spitze im Männervolleyball mit Tendenz nach oben. Herzlich willkommen, Bernd Schlesinger, schön, dass du da bist.
Ja, moin moin.
Moin moin. Bernd, weißt du eigentlich, dass wir in unserer Sportredaktion bei der Landeszeitung, ich würde sagen, nicht jeden Tag, aber so doch sehr häufig an dich denken und immer wieder herzhaft lachen müssen?
Es kann eigentlich nur 2 Themen geben, über die gelacht werden kann. Zum einen, dass ich geträumt habe in der ersten Saison, dass wir ins Volleyballfinale kommen. Das hatte ich damals gesagt. Ja, und die zweite Sache ist, dass ich vor den Olympischen Spielen in Rio zu meinem Team gesagt habe, am Ende kackt die Ente. Also das sind jedenfalls so 2 Dinge, die mir im Gedächtnis sind, die zum Schmunzeln verleiten können.
Auch wunderbare Sachen zum Schmunzeln. Es ist aber was anderes.
Ich bin gespannt.
Wir haben mal ein Gespräch, das war ein Hintergrundgespräch geführt. Das ist jetzt schon so lange her, dass man das mal kurz erzählen kann. Und zwar ging es da um eine für die SVG Lüneburg nicht ganz unwichtige Infrastrukturmaßnahme in Lüneburg. Und man merkte dir an, brodeltest innerlich, weil es gab mal wieder die x-te Verzögerung im Baufortschritt und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Aber du sagtest diesen wunderbaren Satz, ich arbeite gern mit Profis zusammen.
Das stimmt.
Ja, und dieser Satz, der ist zu einem Bonmot bei uns geworden und wir zitieren ihn immer dann, wenn irgendwas mal nicht läuft, scherzhaft, mal mehr, mal weniger scherzhaft. Wäre doch schön, wenn man mit Profis zusammenarbeiten könnte. Aber Hand aufs Herz, wie oft hast du während des Arena-Baus zu Hause herzhaft ins Kopfkissen gebissen?
Oh, des Öfteren. Auch auf Busfahrten, wenn ich dann mit den Spielern und mit Stefan und Andreas Barburg zusammen im Bus gesessen haben wir schon das eine oder andere Mal diskutiert, haben dann aber auch eingesehen, dass das Diskutieren wenig bringt. Ich denke immer, das Wichtigste im Leben ist, und das ist eine meiner Maximen, dass man daran arbeitet, was man selbst beeinflussen kann. Und das ist in meiner Funktion hier bei der SVG der Job, sag ich mal, die Mannschaft zu stärken, Stefan zu unterstützen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen in den letzten 10 Jahren.
Das kann man so sagen. Du bist der sportliche Leiter und Co-Trainer. Wir reden natürlich noch viel über Volleyball und alles, was so ein bisschen damit zusammenhängt in diesem Umfeld. Starten möchte ich aber mal mit einer anderen Sportart. Es hätte nicht viel gefehlt und wir würden heute eigentlich nicht über Volleyball, sondern womöglich über Leichtathletik reden. Und zwar über Zehnkampf.
Richtig. Vielleicht
kannst du das aufklären.
Ja, meine sportliche Karriere begann nicht im Fußball. Meine Eltern waren nicht so begeistert davon, dass ich auf dem Grandplatz Fußball spielen wollte damals und haben mich dann zum Turnen und zur Leichtathletik geschickt. Im Nachhinein bin ich ihnen sehr dankbar dafür. Und ja, ich habe meine sportliche Karriere in der Leichtathletik gestartet, bin dann zum Mehrkampf gekommen, nachdem ich am Anfang eher so die Wurfdisziplin trainiert habe. Und es war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, muss ich sagen, bis ich dann einen Unfall hatte, und zwar beim Stabhochsprung, wo ich dann an einem Pfingstsamstag, das weiß ich heute noch, ich weiß auch noch den Ort, das war die Halle bei Polizei Hamburg, wo ich dann vor der Matte runtergekommen bin und ich mir meinen Fuß schwer verletzt hatte. Damit bin ich dann die ganze Saison ausgefallen und ich musste mich im Winter dann entscheiden, nehme ich nochmal Anlauf. Ich habe mich dann dagegen entschieden und habe mich dann für eine Mannschaftssportart entschieden, und zwar für Hallenvolleyball. Und so ist dann auch gleich erklärt, wie ich dann zum Hallenvolleyball und später dann zum Beachvolleyball gekommen bin.
Es ist in der Tat, also ich habe mal was gelesen, Bestleistung irgendwas um die 7.700 Punkte. Das ist jetzt sehr honorig, würde ich sagen. Und du hattest auch Trainingspartner, die viele Leichtathletik-Fans noch kennen. Jürgen Hingsen habe ich gelesen, Sigi Wenz, Guido Kratschmer. Also
angefangen habe ich tatsächlich mit Kurt Benlin in Malente noch. Mhm. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Aber alle Zehnkämpfer sind sehr interessante Menschen, muss man sagen. Und die eben genannten gehören dazu. Und ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeiten. Am liebsten denke ich immer an die Trainingslager zurück im Schwarzwald, wo wir auf dem Herzogenhorn im Winter dann unsere Trainingslager hatten und wir dann Langlauf gemacht haben. Und wenn wir dann freien Nachmittag hatten, sind wir dann zur sogenannten Gifthütte gelaufen mit Langlaufskiern und waren dann froh, wenn wir wieder heil zu Hause waren. Die Trainer haben davon natürlich nicht viel mitbekommen.
Okay, Gifthütte ist auch ein schöner Name oder ein schöner Begriff. Ja, zum Beispiel Jürgen Hingsen, du sagtest, sehr viele interessante Persönlichkeiten, die dann auch dahinter stecken. Wir erinnern uns an unendliche Psychoduelle mit Daley Thompson oder an die Olympischen Spiele 1988 mit den 3 Fehlstarts. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Aber ich könnte mir vorstellen, unlängst bei den Europameisterschaften hast du auch gut mitgefiebert mit Niklas Kaul. Die letzten Disziplinen, dieser wunderbare 1500-Meter-Lauf, das...
Ich war nicht nur mitgefiebert, ich war vor Ort tatsächlich.
Perfekt.
Ich war in München, hauptberuflich natürlich, weil ich Beachvolleyball dort besucht habe. Aber ich war an dem Dienstagabend im Olympiastadion und habe Herrn Kaul angefeuert mit Zieh-Rufen. Ich hoffe, er hat es gehört.
Bestimmt.
Eine 4:10 ist natürlich für einen Zehnkämpfer eine sensationelle Zeit. Und es gab ja auch noch Gold im 100-Meter-Sprint der Frauen. Also es war insgesamt ein gelungener Abend und für mich 4 Tage mit besten Erinnerungen, schönen Wettkämpfen, tolles Wetter, tolle Menschen. Es hat mich erinnert an die Olympischen Spiele. Es war super gut organisiert. Es war tolle Stimmung da. Also es war perfekt.
Haben wir hier auch schon in einer der vorherigen Folgen thematisiert. Also ich hatte auch da jemanden aus meinem Umfeld, die in München lebt, gefragt und gesagt, das war großartigst. Also,
das kann ich bestätigen.
Ja, prima, wunderbar. Gut, du hast erklärt, wie du dann schlussendlich zum Volleyball gekommen bist. Verletzung, Stabhochsprung, glaube ich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt der Maßstab dafür, aber ich könnte mir vorstellen, die technisch absolut schwierigste Aufgabe, die man im Zehnkampf meistern muss. Und da ist natürlich dann, wenn man sich schwer verletzt, auch eine solche Entscheidung dann nachvollziehbar. Wir kommen zum Volleyball. Du verweilst bei deinen Trainerstationen länger, das ist bekannt. Du hast in einem Interview mit uns mal gesagt, du möchtest, dass in den Vereinen, in denen du tätig bist, deine Handschrift erkennbar ist. Steno ist dir zu wenig. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Bei der SVG Lüneburg sind es jetzt schon 11,5 Jahre, glaube ich. Das heißt, das ist jetzt die Handschrift sowieso. Das ist jetzt aber auch schon keine Kurzgeschichte. Das ist jetzt schon ein Roman im besten Sinne des Wortes. Also die längste Station bisher sozusagen. Ja, was zeichnet den Verein aus, dass du das da so lange mit diesem Erfolg und auch mit dieser Freude aushältst?
Naja, ich muss ehrlicherweise sagen, so vor 20, 30 Jahren habe ich gesagt, da dieser Beruf, dieser Job doch sehr kräftezehrend ist, sehr emotional ist, habe ich so gedacht, naja, mit 50 wirst du das so langsam dann ausschleichen lassen. Mittlerweile bin ich 63 und ich habe immer noch sehr viel Spaß an der ganzen Geschichte. Und was mich hauptsächlich motiviert, weiter in diesem Bereich zu arbeiten, ist der Kontakt mit jungen Menschen, mit positiv gestimmten Menschen. Und das gilt sowohl für die Halle als auch für den Sand. Hier hat man das mit Menschen zu tun, die lebensbejahend sind, die positiv sind. Und das färbt auf einen auch selber ab. Ich habe keine Lust, dann nur noch ab einem gewissen Alter sich über Krankheiten oder so zu unterhalten. Deswegen bringt der oder gibt der Sport einem sehr viel. Speziell Lüneburg, ja, als ich angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass es so lange wird. Das hängt natürlich auch immer mit den Personen zusammen, die dann an einer Stätte wirken. Und Andreas Barburg als Geschäftsführer, Stefan Hübner jetzt in der 9. Saison als Trainer und mit mir. Dazu kann man auch noch Matze zählen als Teammanager, ehemals Spieler. Also wir vier wissen genau, wer welchen Bereich zu bearbeiten hat. Und es gibt kein Kompetenzgerangel. Als Negativbeispiel kann man hier die HSV-Fußballer vielleicht mal nennen. Ja, aber bei uns weiß jeder, was er an dem anderen hat. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine Saison, wo wir in der Rückrunde 8 Spiele in Folge verloren haben. Und in jedem anderen Verein wäre dann eine Diskussion aufgekommen über den Trainer. Bei uns überhaupt nicht. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie dieser Verein tickt und was auch die Spieler schätzen. Es ist ein sehr familiärer Verein. Familiär heißt aber nicht, dass es nicht auch um Leistung geht. Also das ist die Symbiose auf der einen Seite, das angenehme Flair, der Umgang. Lüneburg ist eine super schöne Stadt. Und hier kann man viele Dinge dann auch mit dem Leistungssport verbinden. Und ich glaube, das ist so auch das Erfolgsrezept und das Geheimnis von der SVG, dass wir es tatsächlich geschafft haben, als kleiner Verein uns unter den Big Four zu etablieren und jetzt in der 2. Saison auch Europapokal spielen.
In der Tat, das kann man absolut nicht anders sagen. Ich verstehe das so, also Professionalität, Leistungsbereitschaft, aber auch eine gewisse, das Familiäre, dass diese Symbiose, diese Kombination dich auch antreibt und dir das Arbeiten hier zu einem Vergnügen werden lässt, sozusagen.
Ja, absolut. Und jetzt muss ich ja noch dazu sagen, ich kenne Stefan schon sehr lange. Wir kennen uns seit 95. Er hat als Spieler seine erste Erstligasaison bei mir als Trainer gemacht, damals beim SC Norderstedt. Und von daher verstehen wir uns blind, wenn es um fachliche Fragen geht, wenn ich mal Training übernehmen muss, wenn er krank ist oder andersweitig verhindert ist. Also von daher macht es sehr viel Spaß. Man muss wenig, sag ich mal, an Abstimmung investieren, weil wir uns gegenseitig blind vertrauen und wissen, wie wir ticken. Und von daher macht das einfach Spaß.
In der Tat, auf diesen Aspekt wollte ich auch zu sprechen kommen. Die Zusammenarbeit Stefan Hübner, Bernd Schlesinger. Es gab Zeiten, du hattest das eben gesagt, da warst du sein Chef sozusagen in Norderstedt. Also als er seine großartige Karriere in der Bundesliga begann, der ja dann noch in Italien und ich weiß nicht wo überall weiterging, also eine wirkliche Weltkarriere, das kann man gar nicht anders sagen. Und wer euch beiden beobachtet, und das machen wir ja auch schon jetzt seit einigen Jahren, der sagt, okay, das ist, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen salopp formulieren darf, ein Arsch in einen Eimer. Also ihr versteht euch, ihr wirkt als, seid ihr euch immer einig? Was mich interessiert, ist das da, du lachst schon so ein bisschen, ist das tatsächlich so? Oder gibt es da auch Konfliktpotenzial? Gibt es da manchmal auch unterschiedliche Ansichten? Oder anders gefragt, kriegt ihr euch manchmal richtig in die Wolle? Kann das passieren?
Also richtig in die Wolle haben wir uns noch nicht gekriegt. Wir haben manchmal natürlich unterschiedliche Auffassungen, wenn zum Beispiel um die Verpflichtung neuer Spieler geht oder so. Da ist es normal und ich finde es auch gut, dass wir dann diskutieren. Wir kommen immer zu einem Ergebnis. Aber wenn ich immer nur Ja und Amen sagen würde oder umgekehrt Stefan immer Ja und Amen, das wäre natürlich der Sache nicht förderlich. Und von daher ist diese Zusammenarbeit Super gut. Ich habe zum Beispiel, ich bin in einer Regel nur einmal in der Woche beim Training und ich kann zum Beispiel jederzeit im Training Spieler korrigieren oder so, ohne dass ich jetzt Stefan fragen muss. Ja, ich weiß, was das Grundkonzept ist und kann dann auch Spieler korrigieren. Also das macht die Arbeit wirklich, es ist eine selbstbestimmte Arbeit und die macht super viel Spaß. Und ja, ich glaube, das gibt's heutzutage wirklich ganz selten, dass Menschen so harmonieren und dabei auch was Gutes bei rauskommt.
In der Tat. Du giltst ein bisschen als, oder dir eilt der Ruf voraus, rastloser Perfektionist. Würdest du das, wenn dir das einer als Kurzcharakterisierung an den Kopf wirft, würdest du da nicken können? Du hast es eben so ein bisschen getan, oder?
Ja, also grundsätzlich habe ich diese Einstellung. Mit dem Alter, in Anführungsstrichen, lernt man natürlich auch, ein bisschen ruhiger zu werden und auch mal ein bisschen Gleichmut an den Tag kommen zu lassen. Also grundsätzlich stimmt das. Ich war als junger Mensch sehr emotional, habe dann aber gelernt, dass man seine Emotionen auch steuern muss und glaube, dass ich das jetzt ganz gut gesteuert bekomme. Auch das mit der Perfektion ist als Ansatz wichtig für einen. Grundsätzlich gilt aber auch, man darf es nicht auf die Spitze treiben. Auch das habe ich gelernt. Also viele Dinge lernt man ja, wenn man älter und reifer wird. Aber es hilft auch. Also ich habe zum Beispiel eine Hüft-OP gehabt, 2016, und in der Reha hilft einem das, wenn man wirklich so als Grundcharakterzug das mit sich bringt. Ich habe die Reha schnell beenden können und konnte schnell wieder meinen Sport machen, bin schon wieder 4 Wochen nach der OP Auto gefahren und so weiter und habe dann auch in der Reha gesehen, wie es Menschen geht, die es haben schleifen lassen. Ja, also grundsätzlich hilft es einem auch im Leben, wenn man gewisse Dinge perfekt machen will.
Ist auch auf eine gewisse Weise vielleicht anstrengend, weil das Leben nicht immer perfekt ist, das wissen wir alle selber, aber eben kann im Umkehrschluss eben auch bedeuten, dass man schneller vorankommt, um nach dem Perfekten zu streben im Endeffekt.
Ja, also das Leben, ein perfektes Leben ist natürlich schwierig. Man muss das so annehmen, wie es kommt, und man muss auch genießen können. Und dieser Perfektionismus gilt eigentlich eher so bei mir im Beruf, dass ich da das auch den Sportlern vermitteln will. Denn nur so, und ich arbeite ja nun mal im Hoch- oder Höchstleistungssportbereich und versuche die Athleten für Olympia vorzubereiten, nur dann hat man auch eine Chance, sage ich mal, um Medaillen mitzuspielen. Und das ist letztendlich ja auch das Ziel, warum man sowas macht.
Ja, auf jeden Fall. Was muss man tun, damit Bernd Schlesinger richtig wütend wird?
Oh, also richtig wütend werde ich, wenn ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden. Ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Also Gerechtigkeit, Offenheit und so, das ist mir schon sehr wichtig. Ich mag es überhaupt nicht, wenn hinterm Rücken erzählt wird oder wenn einer A sagt, sich umdreht und B macht. Also das sind Dinge, die mag ich überhaupt nicht. Geht dann also um die Kommunikation mit Menschen. Also da bin ich schon empfindlich. Meine Frau sagt immer, mich beim Autofahren zu erleben, obwohl ich eigentlich sehr passiver Autofahrer bin. Aber wenn dann irgendwelche Raser mir vors Auto fahren, dann kann ich auch schon mal wütend werden und ausrasten. Aber grundsätzlich versuche ich, sag ich mal, meine Ausbrüche, die ich früher sicherlich öfters hatte, heute eher so in positive Emotionen umzumünzen. Also ich kann mich tierisch freuen, wenn wir Berlin schlagen, wenn wir einen überraschenden Sieg machen und so. Und ich glaube, das lernt man dann auch, dass man die Emotionen besser lenken kann und ausleben kann.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass du Dummschnacker, wie wir in Norddeutschland sagen, oder Sprücheklopfer, ganz oben auf der Liste hast.
Ja, ich habe so ein paar Sprüche parat. Das war tatsächlich früher mal ein Hobby von mir. Also zum Beispiel...
Was jetzt dich auch zur Weißglut bringen kann.
Ach so.
Dass du Sprücheklopfer und Dummschnacker so gar nicht
abkannst. Ach so, okay. Ja, das kannst. War ein Missverständnis. Okay, das stimmt natürlich. Das hängt dann ja auch mit der Professionalität zusammen. Also ich kann es schwer ertragen, wenn Leute irgendwie dumm Tüch erzählen, sondern ich brauche zumindest im Berufsleben brauche ich schon klare Aussagen und muss wissen, wohin es geht. Mit den Leuten kann ich sehr gut zusammenarbeiten, aber mit Sprücheklopfern kann ich wenig anfangen.
Wie begegnest du solchen Menschen? Bleibst du da ruhig? Zeigst denen vielleicht, ich sag jetzt mal, innerlich den Mittelfinger? Oder kannst du denen noch richtig die Meinung geigen? Was machst du lieber? Oder wo geht eigentlich deine Reaktion wahrscheinlich eher hin?
Ich glaube, heute würde ich sagen, dass ich mit so einem Menschen nichts zu tun haben will. Also wenn es tatsächlich um berufliche Belange geht, würde ich sagen, also an dieser Stelle ist das Gespräch für mich beendet und würde dann gehen.
Okay.
Also ich versuche schon, eine gewisse Konsequenz an den Tag zu legen. Das ist nicht immer ganz leicht. Und aber man lebt damit ganz gut.
Und es ist nervenschonend dann.
Ist nervenschonend, also für einen selber. Mhm. Und wenn einem dieser Ruf auch vorauseilt, hat man eigentlich wenig Leute, die einem so dann kommen. Eher Leute, die einen nicht kennen. Und die mich kennen, die wissen eben, dass ich darauf nicht gut reagiere.
Stichwort reagieren. Du und nicht nur du, sicherlich die gesamte SVG, das Umfeld, Spieler, Trainer und so weiter, träumt davon, mal den ersten Titel zu holen. Die Chance gab es jetzt dreimal, da kommen wir noch drauf. Ich mache mal einen kurzen Flashback. Wie gut oder wie schlecht hast du in der Nacht vom 6. auf den 7. März 2022 geschlafen?
Also ich habe wirklich gut geschlafen. Ich habe ja einen Vorteil. Ich habe ja schon mal den Pokal als Trainer gewonnen.
In der Tat.
Und von daher 1992, der 9. Mai, auch das werde ich nie vergessen. Es war meine erste Saison als Trainer überhaupt in der ersten Liga. Und das kam für mich völlig überraschend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das macht vieles im Nachgang leichter. Nichtsdestotrotz sind ja diese drei Pokalniederlagen mit Lüneburg, insbesondere die letzte, bleiben dann auch schon ein bisschen in den Klamotten hängen. Aber geschlafen habe ich im Vorfeld gut. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl vor dem Spiel, muss ich sagen. Und es sah ja auch bis zu dem vierten Satz, bis so eine kritische Schiedsrichterentscheidung war, sah es eigentlich ganz gut aus. Wir haben mit 2 Punkten geführt. Es sah so aus, als wenn wir in den 5. Satz gehen könnten. Und dann gab es eben diese Entscheidung, die mich dann auch innerlich auf die Palme gebracht hat, wo ich aber auf dem Feld oder neben dem Feld ruhig geblieben bin, wo ein Schiedsrichter einfach eine Entscheidung, die in der Challenge anders dargestellt wurde, überstimmt hat. Mhm. So, und dafür, ja, das habe ich nach dem Spiel auch den Schiedsrichter gesagt, dass ich dafür eigentlich wenig Verständnis habe.
Zumal, wozu hat man dann die Challenge?
So ist das.
Dafür ist sie ja da. Aber wir sehen ja auch im Fußballbereich, dass dieser Video Assistant Referee nicht immer für Gerechtigkeit sorgt. Einige Entscheidungen, die da getroffen werden, kann man dann auch nur mit dem Kopfschütteln quittieren. Wir müssen noch ganz kurz auflösen. Der 6. März war der Tag des Pokalfinales 2022 gegen den VfB Friedrichshafen. Mhm. Das dritte Mal, dass die SVG unter deiner Ägide oder Mitarbeit sozusagen gegen Friedrichshafen im Pokalfinale stand. Das dritte Mal verloren. Allerdings dieses Mal wirklich so dicht dran war wie noch nie. Erster Satz verloren, zweiter Satz klar gewonnen und im dritten Satz vorne gelegen. Und dann gab es diese Situation, die du eben beschrieben hast. Und dann 1-3 am Ende eben doch verloren. Und das war im ersten Moment natürlich eine riesen Enttäuschung. Andererseits, da kann die Mannschaft oder beziehungsweise der Verein insgesamt wachsen.
Naja, man hat ja an den Reaktionen der Spieler schon gesehen, dass sie sich auch mehr ausgerechnet hatten. Die waren todtraurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das zeigt auch, wo oder welche Ansprüche die Mannschaft schon an sich selber hat jetzt. Ne? Waren wir im ersten Jahr völlig überrascht, 2014, da ins Pokalfinale, da haben wir alles genossen. Yeah. Ja, da haben wir so einen auf den Sack gekriegt von Friedrichshafen. Da habe ich dann neben der Trainerbank das Loch gesucht, wo ich verschwinden kann. und jetzt die letzten, wir gehen jetzt in die 9. Saison. Wir haben super viel geschafft, 3-mal Pokalfinale. Du hast es schon gesagt, wir waren 4-mal im Halbfinale in der Meisterschaft. Und das zeigt eigentlich, dass es stetig nach oben geht. Und wenn man kontinuierlich an diesen Zielen weiterarbeitet, dann wird irgendwann diese Arbeit auch belohnt werden. Und ich denke mal, eine Belohnung haben wir ja schon erreicht, dass wir jetzt Europapokal spielen. Mein Ziel oder mein Wunsch ist es ja immer noch mal in der Champions League zu spielen. Das hatte ich auch schon letztes Jahr mal geäußert. Und natürlich möchte ich vielleicht sogar noch in meiner aktiven Zeit mal einen Pokal in der Hand halten hier.
Die neue Saison steht kurz bevor, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte noch eine Sache im Nachgang zu dem Thema Enttäuschungen vielleicht nochmal aufgreifen. Was machst du lieber nach wirklich sportlichen Enttäuschungen? Davon reden wir jetzt. Bist du lieber allein im stillen Kämmerlein und bist für dich oder bist du jemand, der dann viel mit anderen reden muss, um das aufzuarbeiten, um die Dinge nochmal zu analysieren? Wie funktioniert das bei dir?
Also da hat sich viel geändert im Laufe der Zeit. Früher war es so in meinem ersten Jahr als Trainer, da war ich 32 Jahre jung, da habe ich tatsächlich nach einer Niederlage oder nach einem schlechten Spiel kaum geschlafen. Heute ist es mittlerweile so, wenn das Spiel zu Ende ist, hake ich das erstmal ab für mich. Am liebsten gehe ich dann irgendwo hin, wo es ruhig ist, oder freue mich dann auf zu Hause und setze mich dann mit einem Glas Rotwein vor den Kamin. Und dann fange ich an, am nächsten Tag, so im Nachgang, mir Gedanken dazu zu machen und herauszufinden, was man verbessern kann, was die Gründe dafür sind. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich nach so einem Spiel dann kopflos durch die Gegend laufe, in Anführungsstrichen, sondern ich versuche dann erstmal wieder mich zu sammeln und irgendwas Schönes zu machen.
Und ein Glas Rotwein vom Kamin würde ich jetzt mal grundsätzlich unter etwas Schönem subsumieren wollen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was macht Bernd Schlesinger, wenn er mal nicht an Volleyball denken will oder wenn er einfach Urlaub hat? Ist dein
kommt selten
Hobby?
Vor, dass ich kommt Urlaub selten
vor und ja. Dass du nicht an Volleyball denkst, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn, dann?
Also ich habe tatsächlich viele Hobbys. Ich mache Sport gerne, ich fahre gerne Fahrrad. Wir machen jedes Jahr 1 bis 3 Fahrradtouren. Ich koche sehr gerne.
Was denn?
Alles querbeet. Wir kochen mal Persisch. Die deutsche Küche ist eigentlich eher so mein Metier, wo ich dann alleine koche, ohne meine Frau. Meinetwegen Grünkohl oder Lapskaus zum Beispiel.
Oh, herrlich.
Wir kochen wirklich alles querbeet, haben sehr viel Freude dran. Das Wichtigste dabei ist natürlich der Kochwein, wobei wir wieder beim Thema Wein wären.
Ja, merkt das schon, das zieht sich ein bisschen durch, ja.
Ja, ich fotografiere gerne. Also ich habe wirklich viele Hobbys. Ich kann mich auch mal gerne einen halben Tag irgendwo schön hinsetzen, legen und lesen. Also langweilig wird mir nie und ich kann auch mittlerweile sehr gut abschalten. Ich habe da viel dran gearbeitet, dass man also diese Probleme, Herausforderungen, die man im Berufsleben hat, dass man die nicht immer mit sich rumschleppt, sondern dass man auch wirklich mal einen Cut macht und sagt, okay, jetzt machen wir mal das. Gerade aktuell bin ich dabei, meine Platzreife im Golf zu machen mit meiner Frau zusammen.
Ja.
Also es gibt genug Themen, Hobbys. Ich habe vor 4 Jahren einen Schmiedekurs gemacht, habe also angefangen zu schmieden. Und es gibt unendlich viele Dinge, die mich noch interessieren, die ich noch machen möchte. Und hoffe, dass mir noch genug Zeit bleibt dafür.
Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, das ist ein dummer Spruch, aber was schmiedest du da? Also bist du da im Schmuckbereich?
Nein, nein, nicht im Schmuckbereich. Also ich habe einen Schürhaken geschmiedet oder also Dinge für einen Garten. Mhm. Ja, wir haben einen großen Garten zu Hause, das ist auch eine Leidenschaft von uns. Und dafür habe ich dann Staudenhalter und so weiter geschmiedet.
Ja, sehr schön. Schmieden, das Eisen schmieden. Ihr schmiedet gerade das Eisen SVG für die neue Saison. Die beginnt für euch am 9. Oktober gegen VCO Berlin. Vorweggeschaltet ist der Bounce House Cup, ein Saisonvorbereitungsturnier. Wir zeichnen gerade vor diesem Turnier auf. Das heißt, wir können euch jetzt noch nicht genau sagen, was dabei rausgekommen ist. Das werden wir später auflösen. 9. Oktober, VCO Berlin, erstes Heimspiel, erstes Saisonspiel für euch. Was macht dich zuversichtlich, dass die SVG-Saison 2022-23 besser wird als die vorherige?
Naja gut, bis auf eine Saison muss man ja sagen, war es immer so, dass wir in der zweiten Saisonhälfte besser waren als in der ersten. Das hängt damit zusammen, dass dann viele Spieler erst kurz vor Toreschluss beziehungsweise vor Saisonstart kommen. Das ist auch diesmal so. Lukas Maase und Piers Ischenko sind erst seit einer Woche im Training. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, um uns einzuspielen. Dummerweise haben wir dann ja gleich auch in der ersten Woche unser erstes Spiel im Europapokal. Es wird wahrscheinlich Budva werden in Montenegro.
Oh, das ist auch nochmal eine schöne lange Fahrt dahin, oder?
Genau, wir haben gestern ihr Hinspiel verloren zu Hause gegen Eich aus Österreich. Und gegen den Verlierer aus dieser Paarung müssen wir spielen. Also von daher wird es wahrscheinlich Montenegro werden. Wird eine spannende Anreise geben. Ich habe gestern schon mal gegoogelt. Ja, was macht mich optimistisch? Also ich denke, wir haben dieses Jahr, weil wir uns insbesondere auch auf der Diagonalposition haben verstärken können, haben wir eine gewisse Unberechenbarkeit. Also letztes Jahr war es schon klar, die Angriffslast, wer was zu getragen hat. Diesmal werden wir ein bisschen das mehr verteilen können und das wird für den gegnerischen Block ein bisschen schwieriger werden. Ich denke, dass unsere Annahme ein bisschen stabiler geworden ist mit den neuen Spielern, die wir haben. Ja, und das sind schon mal zwei wichtige Faktoren. Stabilere Annahme, das heißt auch für ein Sideout, dass wir variabler spielen können. Und wenn wir dann unsere Qualitäten im K2, also im Gegenangriff, genauso halten können, Block, Felder, wir Gegenangriff, dann sollte das ein Tick erfolgreicher werden können. Jetzt muss man ja immer sehen, wie die Gegner sich verstärkt haben, wie die drauf sind. Und dann ergibt sich ja auch je nach Saisonstart eine gewisse Eigendynamik. Und ja, aber ich bin wirklich ganz zuversichtlich. VCO ist bestimmt ein dankbarer Gegner am Anfang. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Wo die Reise hingeht, nicht nur nach Montenegro, sondern dann auch sportlich weiter. Ihr habt jetzt eine ganze Reihe von Trainingseinheiten schon hinter euch. Ihr habt Testspiele gegen Groningen gehabt, in Groningen, in Lüneburg. Dein Eindruck bisher, auch was das Teambuilding angeht und gerade auch von den neuen Spielern. Ihr habt euch auf der Diagonalposition, glaube ich, erheblich verstärkt. Lukas Maase als Nationalspieler, Friedrichshafen, da kommt er her. Ihr habt ja, eine weitere, ich sag jetzt mal, wichtige Position im Volleyball, nämlich die Libero-Position neu besetzt mit Gage Worsley, Bruder von Joe Worsley. Ja. Und kommen noch einige andere, kommen wir gleich drauf. Welchen Eindruck hast du gerade auch von den neuen Spielern?
Nein, es wird insofern ganz anders, weil jetzt kein Spieler mehr dabei ist, der die erste Saison schon mitgemacht hat. Die beiden letzten, die letzte Saison aufgehört haben, Michael Schlien und Yannick Pörner, die fehlen natürlich ein bisschen, weil die wissen, wie das hier in Lüneburg läuft und haben auch viele Aufgaben neben dem Feld übernommen. Also das sind Dinge, die müssen wir wieder neu lernen, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist das Potenzial der Spieler, was wir haben, du hast das eben schon angesprochen, auf Diagonal, nicht nur mit Lukas Maase, auch unser zweiter Diagonalspieler aus der zweiten Liga, Janik Böhme. Also auch das ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Also da denke ich, wird sich vieles verändern. Gage als Annahmespieler ist ein bisschen ruhiger als TK, deswegen ist auch unser Annahmeriegel insgesamt ein bisschen stabiler. Mhm. Dazu kommt Colton Cole als Annahme außen, ein kleiner Flummi. Wenn man ihn so sieht, dann würde man nicht denken, dass er Volleyball spielt. Aber er hat tierische Sprungkraft. Und diese kleinen Spieler auch immer, wenn wir gegen sie gespielt haben, ich kann mich erinnern, dass Friedrichshafen mal so einen Griechen hatte, der noch kleiner war als er, der hat uns das Leben so schwer gemacht, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, im Block zu spielen. Also wirklich eine interessante Mischung von Spielern. Und wir haben auch in unserer taktischen Konzeption einiges verändert. Also wird bestimmt spannend und auf jeden Fall müssen sich die Gegner auf uns wieder neu einstellen.
Du hast den Namen Colton Cowell schon genannt. Den habt ihr ja nicht nur für den Sport geholt, ne? Hast du mal seinen Instagram-Account gesehen?
Ich muss ja ehrlich gestehen, da bin ich gar nicht unterwegs.
Okay, musst du ja auch nicht.
Also meine Frau ist da unterwegs, also die erzählt mir das. Ich selber bin nicht unterwegs in den sozialen Medien. Aber ja.
Also eine Kollegin von uns hat uns das jetzt gerade gestern erzählt und sagte, Colton Cowell, habt ihr mal auf den Instagram-Account geschaut? Und wir so, nö, dann haben wir das getan. Und ich sag mal, okay, gut, da kommen vielleicht noch ein paar Damen dann auch mehr in die Halle. Da könnte dann jeder Trikottausch, wenn es denn sowas gibt, am Ende eines Spiels nochmal ein echtes Highlight werden. Also um es aufzulösen, bei dem Sixpack muss man nur neidisch werden, kann man nur neidisch werden. Und so absolut vom Feinsten, ja, hat auch so Modelcharakter der Gute, ne? Also
Also wir versuchen natürlich gute Spieler zu bekommen, damit wir gut Volleyball spielen. Aber natürlich suchen wir auch nach Typen. Also Stefan und mir ist immer ganz wichtig, dass wir Typen verpflichten, die ein bisschen mehr mitbringen als nur Volleyball spielen, die sich engagieren über das Training hinaus und vielleicht auch noch andere Dinge machen, wie zum Beispiel TK, der ja hier so einen Coffeeshop mal kurz aufgemacht hatte. Also irgendwelche Ideen entwickeln. Das ist uns schon ganz wichtig, weil ich denke, Leute, die nur eindimensional unterwegs sind, die werden irgendwann mal, wenn es problematisch wird, Probleme bekommen. Und daher ist so wenn ein Sportler breit aufgestellt ist, Deswegen finde ich es auch gut, wenn Sportler nebenbei vielleicht noch sich andersweitig engagieren, vielleicht sogar ein Fernstudium machen oder so, dass sie sich mal ablenken können. Also solche Spieler bevorzugen wir. Und von daher, wir suchen jetzt nicht Spieler aus, die jetzt einen besonderen Sixpack haben. Also so weit geht unsere Suche nicht, aber
das war damit auch nicht angedeutet.
Wenn das dabei rumkommt und wenn deswegen vielleicht 100 Zuschauerinnen mehr kommen, nehmen wir das natürlich auch gerne mit.
Keine Frage. Du hast gesagt, ihr braucht Typen, ihr möchtet auch Typen haben, weil ihr auch Typen verloren habt mit Michael Schlien, mit Yannick Pörner, auch TK, keine Frage. Typen, die für Lüneburg standen, also Michael Schlien und Yannick Pörner kann man ja quasi schon fast eingemeinden hier, wenn man so
will. Ja, die leben ja auch mittlerweile hier.
Die eben auch für diese gewisse Identifikation gesorgt haben. Jetzt habt ihr mit Theo Mowinkel auf jeden Fall einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dabei, von dem einige sagen, der wird seine Zeiten kriegen. Das ist ein sehr, sehr talentierter junger Außenangreifer. Darauf darf man gespannt sein, auf die Saison darf man gespannt sein. Wie gesagt, 9. Oktober, erstes Heimspiel der SVG in der Arena, in der LKH Arena gegen VCO Berlin. Wer noch keine Karten hat, der sollte sich dann langsam sputen. Bernd, wir werden diesen Bereich jetzt noch mit einer Kurzfragerunde abschließen, bevor wir dann zum Entweder-Oder-Spiel kommen. Drei Fragen mit der Bitte um Antworten, für die du nicht länger als 2,873 Sekunden Bedenkzeit brauchst. Wer wird deutscher Volleyballmeister?
Bea Wollis.
Wo landet die SVG?
Wird Pokalsieger und kommt ins Halbfinale.
Damit habe ich die dritte Frage, hast du schon weggenommen. Dann haben wir eben fürs Protokoll gehört, dass die SVG, Frau Kalisch kann schon mal den Rathausbalkon fegen, vorbereiten lassen. Dann im Frühjahr 2023 die erste Trophäe in die Höhe zu stemmen.
Ich hätte nichts dagegen.
Zum Abschluss, entweder oder. Du kommst aus Hamburg, du bist gebürtiger Hamburger, warst echter Norddeutscher. Und wir haben 10 Fragen und dann legen wir los. Stadion oder Elbphilharmonie?
Elbphilharmonie.
HSV oder St. Pauli?
Weder noch SVG Lüneburg.
Currywurst oder Fischbrötchen?
Beides.
Lüneburger Stint oder Landungsbrücken?
Landungsbrücken.
Udo Lindenberg oder Roland Kaiser?
Das ist eine ganz einfache Frage. Udo Lindenberg.
Ja, geht gar nicht anders. Finde ich auch. Du hast Urlaub. Lüneburger Heide oder Mallorca?
Lüneburger Heide.
Eine Ja- oder Nein-Frage. Ich schaue die Katar-WM im TV. Ja oder Nein?
Nein.
Netflix auf dem Sofa oder Kino am Dammtor?
Kino.
Sachbuch oder Roman?
Beides.
Wir stellen uns vor, es gibt die SVG nicht. Und du bekommst von genau diesen beiden Vereinen zeitgleich ein Angebot. Wo unterschreibst du? Berlin oder Friedrichshafen?
Berlin.
Warum?
Schönere Stadt.
Ja, also Friedrichshafen kenne ich nicht so gut. Ich kenne Berlin.
Friedrichshafen ist im Winter ganz gruselig. Da ist der Bodensee und dann ist immer Nebel.
Ja.
Und die Selbstmordrate in Friedrichshafen ist höher als in Berlin.
Die Selbstmordrate in Friedrichshafen ist höher in Berlin. Also wir machen ja einen Bildungspodcast, sage ich immer. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Hätte ich jetzt aber auch ehrlich gesagt umgekehrt gedacht. Aber gut, wir lernen nie aus. Du schaust die Katar-WM, darauf komme ich jetzt noch zu sprechen, weil dieses Nein kam wie aus der Pistole geschossen im TV nicht. Wahrscheinlich nicht nur deshalb, weil du sowieso dann mit der SVG viel unterwegs sein wirst, sondern auch, weil.
Also ich bin wirklich kein großer Fußballfan, muss ich sagen. Ich liebe den olympischen Sport. Ich arbeite ja auch am Olympiastützpunkt. Also von daher ist das nicht schwer. Und Katar deswegen, weil ich glaube, dass das ein Ort ist, der keine Weltmeisterschaft hätte bekommen sollen.
Mit diesem wunderbaren Schlusswort bedanke ich mich bei dir, Bernd, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und toi, toi, toi für die Saison. Wir werden uns häufiger sehen und sprechen.
Ja, vielen Dank. Ich komme gerne wieder.
Das freut uns. Bis dahin. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Ja, Das war ja ein sehr, sehr spannendes Gespräch, was du mit Bernd Schlesinger hattest. Das hat mir gut gefallen. Viele persönliche Sachen, die er erzählt hat, viele sportliche Aspekte. Das, ja, sehr hörenswert, gefällt mir gut. Was ich spannend fand, du siehst Bernd Schlesinger nicht in dem Gespräch, sondern du duzt ihn. Das ist ja für uns ungewöhnlich. Keiner in der Sportredaktion duzte bislang Bernd Schlesinger. Wie kommt das denn?
Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante, spannende Geschichte. Also man muss nochmal vielleicht ganz generell sagen, wir Sportleute, Sportredakteure, wir duzen ja mit unserem täglichen Arbeitsablauf fast jeden.
Ja, jeden wirklich eigentlich.
Also reine, ja, reine Duzmaschinen. Ja. Und bei ihm war das bislang nicht so. Weiß ich jetzt auch nicht warum. War einfach eben einfach so, dass wir ihn gesiezt haben. Und nein, die Geschichte ist die, dass unser wunderbarer Techniker Sascha ihn zur Begrüßung hier einfach duzte.
Ja, so ist Sascha.
Tja. Und okay, er hat sich dann nicht weiter dazu, er hat das einfach so hingenommen, alles gut. Und Sascha dachte dann, na, ich frage vielleicht doch lieber mal nach. Und war das so okay mit dem Bernd so? Und daraufhin dachte er, ja klar, wunderbar, wir Sportler duzen uns auch immer, das ist alles in Ordnung, wunderbar. Und daraufhin kam das dann so zustande, dass ich so eine Minute vor unserer Aufnahme plötzlich dann auch zum Du kam mit.
Großartig, aber das
Bernd Schlesinger und ja.
Macht es noch persönlicher, das
macht Gespräch. Macht es noch persönlicher, genau. Ja, Bernd Schlesinger hat uns einiges erzählt zum Thema Volleyball, über seine Persönlichkeit und darüber, dass es in Friedrichshafen deutlich dunkler ist als in Berlin. Also wer das nächste Mal nach Friedrichshafen fährt, sollte das wahrscheinlich besser im Sommer tun.
Ja. Gut, über Friedrichshafen wollen wir jetzt nicht weitersprechen. Wir wollen uns wieder dem Lüneburger Sport zuwenden. Und das nächste Thema, was wir hier auf der Agenda haben, ist der Jugendfußball in Lüneburg. Dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen. Und da habe ich mir als erstes die B-Jugend des MTV Treubund ausgesucht, die eine sehr starke Saison spielt. Die sind in der Niedersachsenliga als Aufsteiger Dritter mit 10 Punkten in 4 Spielen. Haben rumpelt denn da immer die ganze Zeit? Das ist ja seltsam. Naja, wir schneiden raus nachher. Gut, okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, die erfolgreiche MTVB-Jugend, 3 Siege in Folge, im ersten Spiel ein 1:1, sprich noch ungeschlagen, nur 1 Punkt hinter dem Spitzenreiter, 7:2 Tore. Da ist die Defensive das Entscheidende und das Starke. Ja, die Mannschaft ist fast zusammengeblieben im Gegensatz zum im Vergleich zum Vorjahr. Nur Melvin Eckert, der Torwart, ist nach Magdeburg gegangen und der Wendler ist nicht mehr dabei. Ansonsten sind fast die gesamte Truppe zusammengeblieben. 17 Spieler vom MTV, auch aus dem Vorjahr, die sind seit Jahren zusammen in dem Kader von Mitte 20. Die haben 25 Spieler. Da sind 17 aus Stadt und Landkreis Lüneburg. Das ist also auch ein sehr homogener Kader mit Spielern von hier und nicht vielen Gekauften oder Ähnlichem. Also da gibt es noch 4 Winsener, 2 Handstädter. Das sind ja die beiden Brüggemann-Brüder, ein Bispinger und ein Lüchower. Das funktioniert gut. Mit Meli Kavukcu haben sie einen neuen Trainer aus Hamburg. Der hat das Amt von Max Ratzeburg, Stefan Frese und Tete Kersens übernommen. Er hat eine gut funktionierende Mannschaft vorgefunden und die zeigt, was im Lüneburger Jugendfußball möglich ist. Also da sind tolle Spieler dabei, ganz ungewöhnlich übrigens Paula Hoppe, die Torhüterin, ne? Das ist ein Mädchen, ein Mädel, was da mitspielt, junge Nationalspielerin, eine starke Persönlichkeit.
Setzt sich da offenbar auch immer wieder durch, ne?
Wer kann das schon von sich sagen, dass man als junge Frau bei den Fußballern noch dabei sein kann? Das ist ganz stark und auch die Abwehr, das ist so ein bisschen das Prunkstück mit Levi Henke, der spielt Außenverteidiger in diesem Jahr. In der Mitte spielt meistens William Brüggemann, das ist ein eigentlich noch sehr junger Spieler, der könnte noch U15 spielen, aber es ist ein unheimlich großes Talent. Sein Bruder Brian ist auch in der Mannschaft, aber gut, wir sind bei der Abwehr, der William spielt halt im Abwehr zusammen mit Raphael Schmidt, das ist einer der Neuzugänge aus Scharnebeck, mit Ben Gomez, 2 Scharnebecker sind da im Team, die gleich von Meli integriert wurden. Und auch 2 Ilmenauer, wobei nur einer im Moment spielen darf, weil die beide von der JSG Ilmenau-Tal gesperrt wurden
vor der Saison. Das erinnere ich mich, da gab es doch Stress, ne?
Genau, was da gab es viel Ärger. Es ist ja so, dass die MTVer in der gleichen Liga im letzten Jahr in der Landesliga mit Ilmenautal gespielt haben und beide um den Aufstieg mitgespielt haben. Und am Ende hat sich der MTV durchgesetzt. Und sie haben zwei Spieler angesprochen, den Stiljan Stojanov und Erik Buchmiller. Beide sehr starke Spieler von Ilmenautal, die wechseln wollten, aber vorher schon ihrer Mannschaft zugesagt hatten. So sagte es uns jedenfalls Michael Keil, der Jugendobmann bei Ilmenautal, dass sie zugesagt haben bei der Mannschaft und deswegen sind sie gesperrt worden vom Verein. Und der eine, Stiljan, da haben die Eltern ihn quasi freigekauft. Also man, die mussten eine hohe dreistellige Summe zahlen, damit der Junge weiter spielen durfte. Erik Buchmiller ist gesperrt, die Eltern konnten oder haben das nicht gemacht, was man ja auch verstehen kann. So viel Geld dazu investieren, der muss bis November pausieren und darf kein Fußball spielen, was ich traurig finde, aber gut.
Ja, ich bin mir auch, also auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn ein Verein natürlich oder eine Mannschaft, ein Verein sauer ist, wenn es eine Zusage gab, die, wenn das tatsächlich alles so gewesen ist, das können wir jetzt an der Stelle nicht verifizieren, aber nehmen wir das jetzt mal so hin, also es gab eine Zusage offenbar und die wurde dann eben doch wieder zurückgezogen, wie auch immer. Kann ich verstehen, da gibt's natürlich Ärger, das ist sehr, sehr ärgerlich, das ist für den Verein, für die Mannschaft, für die Planungen etc. sehr ärgerlich, aber ich bin mir aber trotzdem nicht so ganz sicher, rechtfertigt das trotzdem das Sperren von Jugendspielern. Also im Erwachsenenbereich kann man da vielleicht nochmal anders drüber diskutieren, aber die Leute, die Jugendlichen sollen Fußball spielen, wir regen uns immer auf, dass sie nur vom Handy sitzen und irgendwelche Daddelspiele, Ballerspiele, was auch immer, auf der PlayStation veranstalten. Und dann werden sie gesperrt und können dann ihren geliebten Fußball nicht. Also ich weiß nicht, ob es das rechtfertigt ist.
Grundsätzlich zeigt das, dass der Lüneburger Jugendfußball weiterhin so verfeindet ist, wie er seit Jahren ist. Also da machen jeder Verein kocht sein eigenes Süppchen und es wird nicht gemeinsam gearbeitet und das ist ein klassisches Beispiel dafür. Also positiv könnte man sagen, mit der SV Scharnebeck gab es keine Probleme bei den Wechseln. Mit Ilmenautal gab es die Wechsel. Das ist traurig und ich finde, das ist nicht der richtige Weg, weil genau in diesem Jahrgang die U in der Landesliga spielt ja Ilmenautal noch jetzt in der Landesliga, ist da wieder Spitzenreiter mit seinem Team, hat da drei Spieler, die an der Torschützenliste vorne dabei sind. Würde man nur diese beiden Mannschaften und vielleicht die Scharnebecker, die auch noch in der Landesliga spielen, zusammennehmen, daraus drei Mannschaften machen in drei verschiedenen Ligen, würde der Jugendfußball oder würde diese MTV-Mannschaft noch weiter oben stehen und vielleicht hätten wir da eine Regionalligamannschaft. Und wenn man das in jedem Jahrgang so macht, hätten wir dieses Problem nicht, aber das scheitert wie immer.
Ja, aber es gab doch diese Initiative, unter anderem mit Manni Nitschke vom LSK, unser ehemaliger Chefredakteur Christoph Steiner war dabei und einige weitere, die versuchen wollten, sowas wie eine Jugendspielgemeinschaft, Jugendförderverein, wie auch immer das Konstrukt am Ende dann geheißen hätte, muss man sagen. Man wollte einfach versuchen, die Kräfte zu bündeln, um den Lüneburger Fußball in seiner Ausbildung an der Basis sozusagen stärker zu machen, attraktiver zu machen.
Ja, und das es machen ist ja
nichts
alle,
passiert.
Genau. Und es machen alle anderen Landkreise. Oldenburg, da hassen sich der VfL und der VfB Oldenburg und trotzdem haben sie eine Spielgemeinschaft, weil sie natürlich genau wissen, das ist der einzige Weg, dass du hast weniger Fußballer, als du es früher hattest, also musst du die Kräfte bündeln und du musst es in den Vereinen bündeln und ja.
Gibt es einen Grund, warum das hier?
Das ist die große Frage. Also es scheint ja viele Gründe zu geben. Es scheint Personen zu geben, die das nicht wollen. Es scheint den MTV Treubern zu geben, der in seiner Top-Position alles unter dem Logo MTV Treubern weitermachen möchte. Das ist der falsche Weg, wie ich finde. Also auch der MTV ist begrenzt in den Kapazitäten, die er hat. Der Hasenburger Grund quillt über an Jugendmannschaften, die der MTV hat. Und da müsste man eine Basis schaffen, eine JFV Lüneburg, die den Weg gemeinsam mit allen Vereinen, VfL, MTV und auch Ilmenautal, die dazugehören, die im Jugendfußball das sehr gut machen und sehr stark machen. Ich möchte hier auch nicht die Ilmenautaler oder die Ilmenauer Melbecker schlecht reden, die machen das auch sehr gut, aber auch da wäre gemeinsam mit MTV und anderen Vereinen noch mehr möglich. Und das wäre für Lüneburg das Beste. Da würde auch der Herrenfußball und der Männerfußball stark von profitieren.
Das wollte ich gerade noch anmerken. Also das wäre ja auch eine Ausbildungsmöglichkeit von dem dann der Männerfußball oder der Herrenfußball hier extrem profitieren könnte. Und das gilt eben für alle Mannschaften, die da mit zusammenhängen. Ja, sehr schade, aber vielleicht, weiß ich nicht, gibt es ja doch nochmal so etwas wie ein Treffen oder vielleicht setzt man sich nochmal zusammen, trinkt ein, zwei Gerstenkaltschalen und fragt sich
einfach mal.
Meistens
funktioniert es ja nur, wenn alle Mannschaften sportlich am Boden liegen. Also die MTVA-Jugend ist zum Beispiel gerade schon viert oder fünft oder sechs Letzter. Also da läuft es nicht besonders gut. Bei der B-Jugend mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, weil die sportlich sehr stark sind. Aber grundsätzlich muss da was passieren, dass im Lüneburger Fußball sich die Menschen wieder an einen Tisch setzen, die Jugendobleute und den einzig vernünftigen Weg, nämlich gemeinsam etwas zu schaffen, auf den Weg bringen. Das ist für mich
unser notwendig. Aufruf geht hiermit raus, sozusagen.
So sieht's aus, genau.
Was ist denn das immer?
Was ist denn jetzt? Sascha, hast du deinen Hund mit, Donny?
Nein.
Da ist doch aber irgendwas im Schrank. Da ist irgendwas im Schrank. Da wackelt doch irgendwas oder rumpelt irgendwas. Was? Was ist das?
Hey Jungs.
Das ist noch wieder Jenny.
Jetzt kommt die Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Intersport Friedrich, dein Sportspezialist im Herzen von Lüneburg. Komm vorbei, lass dich von den Sportexperten beraten und entdecke das vielfältige Sortiment. Das war's mit der Werbung. Ich bin wieder weg.
Das gibt's doch nicht.
Die Jenny.
Das nächste Thema, was bei uns auf der Agenda steht, kommt auch aus dem Bereich des Fußballs und es ist mal wieder eine Rubrik.
Was war das denn?
Ja, was war das denn, lieber Fastorfer SK? 1:11 gegen den SV Küsten und das auf eigenem Platz. Der Fußballbezirksligist Fastorfer SK, das ist eigentlich die Höchststrafe, zweistellig auf eigenem Platz zu verlieren.
Vor allem im Männerfußball, ne? Normalerweise kennt man das als Jugendfußballergebnis, aber 1:11, das ist wirklich eine böse Klatsche.
Eine üble Klatsche. Der Obmann Christoph Ortmann sprach auch von einer Frechheit und konnte das überhaupt nicht fassen, was da passiert ist. Ja, der Fastorfer SK ist in schwerem Wasser, sage ich jetzt mal, in dieser Saison. Das ging schon am ersten Spieltag los, der überraschende Rücktritt von Trainer Olaf Walter. Dann gab es eine lange Trainersuche, bis man dann vor, ich glaube, 3 Wochen ungefähr Konstantin Balkowski verpflichten konnte. Trainer Vita LSK 2 Suderburg zuvor hätte beim VfL Lüneburg im Trainertrio in der Landesliga mitmachen sollen, ehe dann der VfL die seine Mannschaft zurückgezogen hat. Der ist dann auch gleich super gestartet mit einem 6:2 in Barendorf. Und dann gab es ein 1:6 in Römstedt, ein 1:6 gegen Römstedt, 1:2 in Emdorf und dann dieses Spiel gestern, wir zeichnen am Montag auf, 1:11 gegen Küsten. Ich habe eben vor unserer Aufnahme nochmal kurz mit Christoph Ortmann gesprochen und es gab also gestern Abend am Sonntag eine Aussprache direkt nach dem Spiel und er sagt, ja, wir haben uns da einige Worte an den Kopf gehauen und vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk genommen, aber er war insgesamt ganz zufrieden, weil er durchaus, also zufrieden mit dem Gespräch natürlich, weil er auch Selbstkritik beim Team gespürt hat.
Das haben sie direkt nach dem Spiel gemacht, oder?
Direkt
oder
nach was? Dem Spiel. Ah, okay. Also es so gab
Krisensitzung.
Okay. Es gab jetzt gar nicht erst irgendwie, wir wollen mal gucken, dass wir Dienstag, Mittwoch mal reden. Nein, es gab also direkt Gesprächsbedarf und ich denke, nach dem 1:11 kann man das auch mal eben nochmal machen, dass man nochmal eine Stunde länger da bleibt. Und ja, die Mannschaft ist verunsichert, keine Frage. Christoph Ortmann erwähnte unter anderem Kevin Kämpfer und David Böhm. Beides Abwehrspieler, die kurz vor der Saison dann doch noch zu Teutonia Uelzen gewechselt sind, die ihnen wohl sehr fehlen. Und bei einem Torverhältnis von 14 zu sage und schreibe 37 nach 8 Spielen, 14 zu 37 Tore, kann man auch ungefähr erahnen, dass in der Abwehr natürlich im Moment so ziemlich nichts stimmt.
Naja, und der Kader, ne? Da sind 11 Spieler auf dem Platz gewesen und 2 Ersatzspieler, also auch das ist nicht besonders viel, ne? Also da scheint auch was in der Mannschaft und im nicht zu stimmen, denn dass 13 Leute bei einem so wichtigen Spiel zu Hause, noch nicht mal ein Auswärtsspiel, also ist schon verwunderlich.
Ja, also Christoph Ortmann sagte, im nächsten Samstag geht es zum SV Ilmenau. Das ist der drittletzte, Fastdorf ist im Moment vorletzter, vor Schlusslicht Baskamp. Da muss eine Reaktion kommen, ansonsten wird die Luft extrem dünn.
Da bleiben wir dran, zumal wir die Fußballbezirksliga ja in letzter Konsequenz hier in dem Podcast auch noch nicht besprochen haben. Das ist eines unserer nächsten Themen, die wir angehen wollen. Also bleibt da mit uns am Ball und vielleicht ist schon in der nächsten Podcast-Folge dann die Fußballbezirksliga mal mit einem größeren Roundup dran.
So sehe ich das.
Ja, Uli, du hast uns jetzt noch eine weitere Rubrik mitgebracht, und zwar über unseren gemeinsamen Lieblingsverein. Wir fassen den Sport jetzt etwas weiter, den Blick über den Tellerrand, so wie wir das immer nennen. Das ist irgendwie was mit so einem Getränk, Leipzig, irgendwas? Erzähl doch mal, du hast da irgendwas vorbereitet.
Ich habe da was vorbereitet, genau, weil mich das sehr stört, beziehungsweise es geht nicht nur um meinen Verein mit der schlecht schmeckenden Brause, sondern es geht darum, dass ich einmal kurz erwähnen möchte, was ich davon halte, wie Max Eberl, der ehemalige Sportchef der von Borussia Mönchengladbach, wie der jetzt urplötzlich bei RB Leipzig auftaucht und da arbeitet. Und ja, das finde ich sehr traurig, finde ich sehr krass und sehr schlimm, denn Max Eberl war, bevor er eine tränenreiche Pressekonferenz ja im Januar gehalten hat, dass er quasi Burnout hat und müde ist und keine Kraft mehr, hat er ja jahrelang bei Borussia Mönchengladbach starke Arbeit geleistet, das muss man sagen. Das war ein Mann, der für Tradition stand, für Identifikation mit seinem eigenen Club, für Leidenschaft und auch die Mitbestimmung der Fans und ähnliches lange Zeit gut geheißen hat. Lange Zeit, wie nennt sich das? Gut geheißen hat? Das hört sich irgendwie komisch an. Der lange Zeit dahinter stand, was auch die Fans machen. Nun ist er ja bekanntlich zurückgetreten bei Borussia Mönchengladbach, wollte nicht mehr. Fußball hat ihm keine Freude mehr gemacht. Sein Leben ist eigentlich Fußball, aber hatte er keinen Spaß mehr. Tränenreich. Ich habe ihm das abgenommen im Januar und dachte, okay, dieser Mann ist leer. Der hat bei Gladbach alles erreicht, was zu erreichen war. Sportlich hat er diesen Traditionsverein immer durch unruhige Gewässer gebracht. Das hat mir gut gefallen. Das war stark. Was nicht so stark ist, dass er jetzt bei einem Verein anfängt, den ich nicht mag, nämlich RB Leipzig, dieses Konstrukt von Vereinen, was ja geschaffen wurde, diese Brause zu vermarkten und wo die Marke im Vordergrund steht und nicht der Wert des Fußballs oder der Fußball überhaupt. Da sollen ja, im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach übrigens, da sollen keine Fans mitbestimmen, da sollen auch keine Mitglieder mitbestimmen, das weiß man
gibt,
ja.
Gibt ja auch keine, ne?
Ja, 21. Ich habe nochmal nachgeguckt, doch, laut 21. Wikipedia, 21. Das sind alles Leute, die beim Verein angestellt sind oder wirtschaftlich mit dem Verein verbunden sind, wie es bei Wikipedia heißt. Das ist
wirtschaftlich das verbunden. Das ist schön, das hört sich gut an.
Aber das ist eindeutig, dass da niemand sonst mitreden darf. Wenn man das vielleicht mal vergleicht, Bayern München hat 293.000 Mitglieder, Dortmund 157.000 und selbst der VfL Wolfsburg, der ja nun auch bekanntlich ein Verein ist, über den man kritisch sprechen kann, der hat 21.500 Mitglieder. Also das ist im Gegensatz zu 21 von RB Leipzig doch eine traurige Zahl. Aber gut, Max Eberl hat sich dafür entschieden, das zu tun, da nach einem halben Jahr dann doch wieder den Akku anscheinend aufgeladen hat, um bei RB Leipzig dann die Geschicke zu leiten. Das ist sportlich natürlich für Leipzig super. Da kriegen sie einen Mann, der wirklich viel erreicht hat und mit wenig Geld viel erreicht hat. Jetzt hat er natürlich deutlich mehr Geld und kann mit Millionen hantieren. Vielleicht kann er auch mal einen Titel gewinnen und kann dann zeigen, was er hat. Aber menschlich hat Max Eberl, finde ich, an Glaubwürdigkeit für mich stark verloren. Da ist er nicht mehr der sympathische Macher eines Traditionsvereins, sondern er ist nur noch eine weitere Marionette im Millionengeschäft Fußball-Bundesliga. Und das ist traurig, aber das ist einfach die traurige Realität. Und da wünsche ich ihm viel Glück.
Gut, ob ich dir das jetzt abnehmen soll, das letzte Wort, darüber reden wir dann da später nochmal.
Ja, ich will ja niemanden beleidigen hier im Podcast, deswegen halte ich mich da etwas zurück. Also
ja, RB Leipzig ist ja unser gemeinsamer Lieblingsverein. Ich habe es Max Eberl auch abgenommen. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr auf das potenziellen Burnout hinaus oder was, sondern einfach, dass es ihm extrem leid tat, eben nicht mehr für Borussia Mönchengladbach arbeiten zu können. Dass er dann ein paar Monate später, da darf ihm ja niemand absprechen, dass er wieder arbeiten möchte. Das ist völlig für die auch klasse. Nur wer vorher RB Leipzig ja mehrfach so kritisiert hat wie er, in was du ja sehr schön sagtest, hinsichtlich Tradition etc. Und dann dort entsprechend wieder aufzutauchen, das finde ich auch extrem
vielleicht schade. Braucht er auch einen Verein, der eben nicht so kritisch mit oder keine kritischen Fans hat oder auch mit Kritik nicht so umgehen muss. Er hat sich ja am Ende auch immer wieder mit den Gladbacher Fans angelegt, hat da auch von Dumpfbacken gesprochen. Und ich glaube, vielleicht war er auch etwas müde, dass man immer wieder in den Kontakt mit Fans und mit Traditionen gehen muss. Und vielleicht will er einfach nur mal mit Millionen arbeiten, ohne Moral.
Ja, da ist er ja dann in guter Gesellschaft. Gibt es ja noch so einige weitere im Bereich des großen Fußballs. Dann haben wir noch eine Rubrik zum Abschluss.
Genau, die immer wieder sehr gut und sehr beliebt ist. Und ich schlage vor, wir hören uns mal die Rubrik an.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an. Ja, unsere Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende betreffen dieses Mal in der Tat den Tag der Deutschen Einheit, nämlich Montag, den 3. Oktober. Da gibt es Pokal, Do or Die, Tod oder Gladiolen, da gibt es die verschiedensten Beschreibungen, aber das Wichtige daran ist, es gibt halt immer einen Sieger und es gibt Nervenkitzel, es gibt möglicherweise Elfmeterschießen und so weiter, denn da gibt es kein 1:1 oder ähnliches. Im Viertelfinale des NFV-Pokals empfängt der LSK in Neze am Montag, den 3. Oktober um 15 Uhr, Ligarivale Spelle Fennhaus. Für den LSK bräuchte es noch 3 Siege, dann wäre er im DFB-Pokal, dann hätte er nämlich den Amateurbereich des NFV-Pokals gewonnen. Das wäre für den Verein auch wirtschaftlich höchst lukrativ und auch sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, da gibt es 150.000 Euro oder sowas zu gewinnen, ne? Also das ist schon
für die erste DFB-Pokal sogar mehr.
Das müsste man mittlerweile schon mehr.
Aber das wären sehr viel. Das wäre richtig viel Geld.
Wahrscheinlich die Hälfte des Etats. Ja.
Absolut. Dann haben wir auch noch den Fußball-Kreispokal. Dort steht das Achtelfinale an. Die Partien sind ebenfalls für 15 Uhr angesetzt am 3. Oktober. Besonders spannend könnte werden das Kreisduell VfL Blekede gegen die Lüneburger SV. VfL Blekede haben wir ja schon mal hier thematisiert, in der ersten Kreisklasse aktuell das Maß aller Dinge. Mit 8 Siegen in Folge und saisonübergreifend über 30 Siegen in Folge. Und die Lüneburger SV als Aufsteiger in der Kreisliga aber auch sehr gut am Start. Das könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Die Stimmung in Blekede ist ja auch immer sehr gut. Also da kann man sicherlich auch viel Spannendes erleben.
Lass mich da noch einhaken, auch wenn es nicht gleich dieses nächste Wochenende betrifft, sondern das erst das übernächste. Aber wir sind ja alle 2 Wochen nur am Start. Und am Sonntag, den 9. Oktober um 15 Uhr beim MTV an der Uelzener Straße, da kommt es zum Landesliga-Derby, zum ersten der Saison. Nee, das ist nicht das erste der Saison, das zweite der Saison. Für Neze das zweite, weil Neze ja schon am ersten Spieltag gegen Gellersen gespielt und verloren hatte. Auf jeden Fall am Sonntag, den 9.10. kommt es zum Derby MTV Treubund gegen TuS Neze in der Landesliga, das ist sehr spannend und deswegen möchte ich das einmal jetzt an dieser Stelle schon kurz erwähnen.
Ist hiermit notiert.
Jawohl.
Und ja, damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts.
Jawohl.
Wir sind in 2 Wochen wieder am Start und herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr klickt hoffentlich wieder rein in 2 Wochen. Und lasst vielleicht hoffentlich eine gute Bewertung da auf den entsprechenden Plattformen.
Es soll da 5 Sterne geben, die man bewerten kann.
5 Sterne, schon mal 5 Sterne Hotel.
Und 5 Sterne, ja. Wir sind hier nicht im 5 Sterne Hotel. Hier wird ja sogar in den Schränken gerumpelt. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Das werden wir jetzt nochmal aufarbeiten. In diesem Sinne, bis bald. Es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen?
Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.